noch einmal neu beginnen und endlich neue Wege gehen. Diese Sehnsucht hatte Levi. Das bewegte sein Leben. Denkst du nicht manchmal auch so? Alles hinter dir lassen, Reset und bei Null starten? Naja, vielleicht nicht ganz bei Null. Die Annehmlichkeiten, die du heute hast, dürfen doch gerne bleiben. Nur die Lasten des Alltags würdest du vielleicht gerne abschütteln und noch einmal neu beginnen und endlich neue Wege gehen. Levi ist neu durchgestartet, aber hat auch seine Annehmlichkeiten, seinen Reichtum zurückgelassen. Er wurde ein Nachfolger Jesu. Ich lese uns den Text der heutigen Predigt aus Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesu zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Die ganze Geschichte fängt ja ziemlich harmlos an. Jesus ist wieder einmal mit seinen Nachfolgern im Land unterwegs. Das Dorf Kapernaum liegt vor ihnen. Dann kommen sie an einen dieser vielen lästigen Zollstationen. Die Zöllner waren damals erfolgreiche, aber ungeliebte Jungunternehmer. Sie waren Einheimische, die für die Besatzungsmacht Steuern eintrieben. Dabei hatten sie die Freiheit, nach eigenen Ermessen die Abgaben ein bisschen oder ein wenig mehr nach oben aufzustocken. Das zusätzliche Geld floss dann in die eigene Tasche. Ihre Zollstation, quasi eine Lizenz zum Gelddrucken. Unter dem Schutz der Römer beuteten sie das eigene Volk aus. Heute würde man sie vielleicht als Franchise-Unternehmer bezeichnen. Diese Zusammenarbeit mit den Römern verwehrte ihnen aber auch Rechte im eigenen Volk. So war ihnen nach jüdischem Recht der Zutritt zu der Synagoge verboten und als Zeugen wurden sie nicht anerkannt. Levi saß nun an seiner Zollstation und fertigte die Reisen ab, bis Jesus kam. Die Bibel berichtet uns nicht, ob oder was Levi vorher von Jesus gehört hatte. Jesus hatte dort am Ort und in der Umgebung sicherlich schon auf sich aufmerksam gemacht. Er war vermutlich stadtbekannt. Levi müsste eigentlich von ihm gehört haben. Und Jesus? Jesus wusste sicherlich auch, wie die Menschen über Levi dachten. Und da stellt sich doch die Frage, war es also klug, gerade ihn in seine Nachfolge zu rufen? War es, wie wir heute immer so schön sagen, die strategisch richtige Entscheidung? Der Mann war doch allgemein unbeliebt, ein Abtrünniger. Der Mann war doch als Zeuge nicht zugelassen. Wie sollte er da Zeuge Jesu Christi sein? Ging doch gar nicht. Welche Gaben hatte er schon? Kriminelle Energie war bei Jesu Nachfolgern nicht unbedingt erforderlich. War es also die strategisch richtige Entscheidung, Levi in die Nachfolge zu rufen, bei all den Schwierigkeiten, die dies nach sich ziehen konnte? Oder war es vielleicht sogar ein genialer Schachzug, weil mit Levi als Brückenkopf der Vorstoß in ein anderes Milieu gelingen konnte? War es klug oder war es dumm, strategisch richtig oder falsch, Levi in die Nachfolge zu rufen? Was denkst du? Ich bin davon überzeugt, dass unser Herr Jesus überhaupt nicht in diesen Kategorien dachte. Ich erlebe Jesus Christus in der Bibel so, dass er immer den einzelnen Menschen, die Persönlichkeit im Blick hatte. Er ist interessiert an dem Menschen Levi, nicht an dem ausgegrenzten Zöllner, nicht an dem möglichen Brückenkopf, sondern allein an dem Menschen Levi. Er ist Jesus wichtig. Mit dem Menschen Levi möchte er ins Gespräch kommen, zu ihm eine Beziehung aufbauen. Und das hat vermutlich auch Levi gespürt. Der Rabbi will mich kennenlernen. Ich bin ihm wichtig. Mit mir möchte er Gemeinschaft haben, obwohl mich sonst fast alle ablehnen. Levi hat die Aufforderung Jesu angenommen und wurde sein Nachfolger. Er hat dafür viel aufgegeben, seine sichere Stellung als Zöllner, seine lukrativen Einnahmen. Andere, wie beispielsweise der reiche Jüngling, von dem wir in den Berichten der Evangelisten lesen, andere haben den Schritt nicht gewagt. Aber Levi tat es. Und er hat auch dazu gewonnen. Jesus als Herrn und Heiland, der seinem Leben Freude, Friede und Perspektive geben konnte. Es wurde ihm zur Herzenssache, Jesus nachzufolgen. So war es damals und so ist es heute. Jesu Liebe gilt jedem persönlich. Jesu Liebe gilt dir persönlich, egal was für ein Background du hast. Egal wo du herkommst, wo du heute gerade bist, Jesu Liebe gilt dir persönlich. Levi konnte noch einmal neu beginnen und endlich neue Wege gehen. Das hat ihm Jesus ermöglicht. Das hat er Jesus zu verdanken. Hier an dieser Stelle können wir als Gemeinde von Jesus lernen. Wir haben nicht den Auftrag, Menschen mit besonderer Begabung oder finanziellen Gaben für Jesus zu begeistern. Das steht nicht im Vordergrund. Wir haben uns jedem Menschen persönlich zuzuwenden, seine Not zu sehen und Jesu Liebe und Hoffnung weiterzugeben. Im Paulusbrief an die Römer heißt es: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Warum also unbedingt der ungeliebte Levi? Weil Jesus ihn liebte. Warum steht Levi auf und folgte Jesus nach? Weil er begriffen hatte, Jesus liebt mich trotz meiner Sünden. An dieser Stelle zwei wichtige Fragen an dich. Hat dich Jesu Liebe ergriffen? Hast du Jesu Liebe begriffen? Denk kurz einmal über diese beiden Fragen nach. Sie sind lebenswichtig. Jesus möchte auch dein Leben verändern. Wie gesagt, die Geschichte fing ganz harmlos an. Dann jedoch kam das verhängnisvolle Essen. Jesus ließ sich von Levi einladen. Auch andere Zöllner und Sünder des Ortes kamen hinzu. Menschen, die aus Sicht der Bürger gerne als Abschaum bezeichnet werden. Andere Freunde hatte Levi vermutlich nicht. Jesus isst und trinkt mit ihnen. Eine Tischgemeinschaft der besonderen Art. Im alten Orient und dort wohl auch noch heute symbolisiert gemeinsame Essen eine tiefe Form von Gemeinschaft. Man zeigt damit, dass man sich akzeptiert und ehrt, wertschätzt. Diese Wertschätzung brachte Jesus den Zöllnern und Sündern von Kapernaum entgegen. Levi, der Mann, den alle verachteten, lädt Jesus ein. Stellt euch übertragen auf die heutige Zeit mal Jesus bei einem Abendessen mit Putin vor. Oder Jesus in irgendeinem dieser Trash-TV-Formate wie das Dschungelcamp. Oder Jesus unterm Eiffelturm auf der Eröffnungsshow der Olympiade. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine das jetzt ganz real, nicht nur theologisch. Was wäre deine Reaktion, wenn Presse, Bildzeitung oder was auch immer und Fernsehen darüber berichten würden? Jesus nimmt die Einladung Levis an und die Pharisäer haben wieder mal einen Grund, über ihn herzuziehen. Denn wo Jesus gegen die Norm handelt, waren die Pharisäer ja bekanntlich nicht weit weg. Ihnen war es wichtig, dass alles im Rahmen blieb. Und Jesus, das war nicht okay, was er da machte. Vorsicht, Ansteckungsgefahr, hörte man sie schon fast rufen. Diese Menschen muss man doch meiden. Die Pharisäer waren schockiert. Sie konnten aus ihrem Verständnis, und das muss man wirklich sehr ernst nehmen, das ist ihr Verständnis, aus ihrem Verständnis heraus die Situation überhaupt nicht einordnen. Für die Pharisäer passte das Reden von Gott und der Verstoß gegen die überlieferten Gesetze und Traditionen nicht zusammen. In ihren Augen war Jesus damit kein ernsthafter Jude. Die Pharisäer waren mehr darauf bedacht, ihre eigene Seele als die Seelen anderer Menschen zu retten. Und ich erlaube mir jetzt mal, das zu überspitzen auf die heutige Zeit. Sie waren mehr darauf bedacht, Lobpreislieder zu singen, als diakonisch und missionarisch tätig zu sein. Pharisäer kritisierten mehr, als dass sie ermutigten. Dieses Verhalten führte dann eher zur Verdammung als zu Mitgefühl und Vergebung. Sie praktizierten eine Religion, die von Rechtgläubigkeit statt von Barmherzigkeit geprägt war. Gewiss, das Verhalten der Dschungelcamp-Teilnehmer ist abstrus, aber wer kennt diese Leute schon persönlich von uns? Schau dir doch lieber mal dein eigenes Umfeld an. Wo gehst du Menschen aus dem Weg, weil du sie für merkwürdig, vielleicht sogar verachtenswert hältst? Du kennst vermutlich diesen Ausspruch, der Typ ist doch krank. Welchen Menschen hast du so gedanklich oder vielleicht sogar schon real so bezeichnet? Den Jungen in der Schule, der alles schikanierte? Die Kollegin am Arbeitsplatz, die keine andere Meinung gelten lässt? Den Nachbarn, der mit seiner lauten Musik alle nervt? Oder die nur zufällige Begegnung im Bus mit zahlreichen Piercings und bunt gefärbten Haaren? Dies alles sind Menschen, mit denen Jesus essen würde. Menschen, denen er damit seine Wertschätzung entgegenbringen würde. Menschen, um es einfach auszudrücken, Menschen, die er liebt. Und soll ich dir was sagen? Jesus würde sogar mit dir und mir essen. Jesus hatte keine Angst, sich bei den Sündern zu infizieren. Und er war sich sicher, seine Liebe kann keine Sünde sein, auch wenn die Pharisäer das anders sahen. Jesus ist bereit, sich selbst alles Böses nachsagen zu lassen. Jesus lässt sich zum Sünder und Zöllner machen und stirbt in letzter Konsequenz den Verbrechertod am Kreuz. Jesu Absicht ist es ja nicht, den Zöllnern und Sündern nur gut Freund zu werden. Jesu Absicht ist es, zu helfen. Deshalb bezeichnet er sich an dieser Stelle auch als Arzt. Jesus möchte den Menschen so verändern, dass er nicht mehr als Sünder leben muss. Das ist sein Auftrag. Und dazu muss er sich den Menschen zuwenden. Dies geschieht nicht auf eine gönnerhafte, sondern auf eine barmherzige Art. Jesus ist kein großzügiger Gutmensch, sondern aus Liebe barmherzig. Schon im Alten Testament wird die Barmherzigkeit Gottes deutlich. Gott sprach zu Mose: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und diese Worte sagte Gott, das muss man sich vor Augen halten, diese Worte sagte Gott, nachdem das Volk Israel um das goldene Kalb getanzt hatte und Mose vor Entsetzen die Steintafeln mit den 10 Geboten zertrümmert hatte. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Und Mose erhielt die 10 Gebote erneut. Welch eine Gnade. Gott ist wirklich ein barmherziger Gott, geduldig und treu. Diese Barmherzigkeit wird an seiner Geschichte mit dem Volk Israel immer wieder deutlich. Das Wort Barmherzigkeit im Deutschen hat seinen Ursprung im althochdeutschen Wort Armherzi. Es bedeutet ein Herz für die Armen oder sich mit dem Herzen der Armen annehmen. Armut kann dabei vielfältig sein. Finanziell, gesundheitlich, aber auch arm an Beziehungen, an Freundschaften kann man sein. Diese Armut hat Jesus im Blick. Es gibt zahlreiche Berichte im Neuen Testament, wie er Menschen geholfen hat. Er hat Leben verändert und so Wege freigemacht, um neu zu beginnen, neu durchzustarten, neu anfangen zu können. Mit ihm sich neu auf den Weg zu machen. Hier drückt sich Gottes ganze Barmherzigkeit aus. Denn unsere Geschichte, unsere Lasten möchte Jesus uns abnehmen. Wer meint, Barmherzigkeit wäre eine Gemütshaltung, der kann hier viel von Jesus lernen. Barmherzigkeit fordert uns immer wieder zum Handeln raus. Barmherzigkeit ist keine Sofa-Angelegenheit, sondern verlangt nach Aktivität. Jesus hat gehandelt. Bis zum Kreuz ist er barmherzig geblieben. Wo handelst du? Gott sagt durch den Propheten Jesaja: Ich wohne bei den Gedemütigten und Verzagten, ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Es gibt Menschen in deinem persönlichen Umfeld, denen du Mut und Hoffnung durch Jesus Christus geben kannst. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Den anderen lieben heißt für mich in diesem Zusammenhang dem anderen Leben helfen. Barmherzigkeit kann so vielfältig sein. Es fängt vielleicht damit an, dass du mit dem Herzen Menschen annimmst, dass du den Nächsten mit den Augen Jesu siehst. Jesu Barmherzigkeit geht aber noch einen Schritt weiter. Er möchte nicht nur Menschen in finanzieller, gesundheitlicher oder Beziehungsarmut helfen. Jesus will auch die seelisch Kranken heilen. Und das war eigentlich sogar sein vorrangiger Auftrag. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus Christus, der Heiland der Welt. Und Petrus bekennt vor dem Hohen Rat: In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. So versteht sich Jesus Christus als Arzt für die Kranken. So ist auch Jesus für dich da, als dein Heiland. Jesus kennt dein inneres Leiden. Er weiß um die Herzschmerzen, die du hast. Er kennt unsere Zerrissenheit und hat dafür die richtige Diagnose. Jesus berührt das und er will unsere innere und äußere Not lindern. Und er kann es auch. Er hat die göttliche Vollmacht dazu. Er will uns wieder in Beziehung zu seinem Vater bringen. Wie viel hat er bei dir schon heil gemacht? Ich bin Jesus Christus dankbar, dass er mein Arzt ist. Und ich weiß, dass viele von euch sich diesem Dank sicherlich gerne anschließen. Wir dürfen, wir sollen dankbar sein, dass er uns verändert hat und unser Leben prägen will. Und das Schöne ist, bei Jesus gibt es kein Wartezimmer und keine Krankenkassenbeiträge. Jesus selbst hat mit seinem Tod am Kreuz schon alles bezahlt. Er ist für dich da, hier, jetzt und sofort. Deshalb war er auch bei Levi und seinen Freunden. Deshalb hat er mit ihnen gegessen und ihnen zugehört. Aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Jesus Christus hat ein Herz für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Er liebt sie wie jeden anderen. Es gibt nicht eine Trennung. Und er möchte jedem Menschen einen Neuanfang schenken. Jesus begegnet uns nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit bedingungsloser Liebe. Jesus fragt nach der Fußwaschung, sagt es nach der Fußwaschung zu seinen Jüngern: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Ich glaube, das gilt auch genauso für die Begebenheit von Jesu mit Levi und seinen Freunden. Folge meinem Beispiel, fordert uns Jesus auf. Handel aus Barmherzigkeit. Folge meinem Beispiel. Liebe deinen Nächsten. Folge meinem Beispiel. Schau, wer deine Hilfe gebrauchen kann. Folge meinem Beispiel. Auch du wirst einem Levi begegnen, der deine Wertschätzung braucht. Folge meinem Beispiel und zeige ihm den Weg zu meinem Vater. Lasst uns Jesu Beispiel folgen. Machen wir aus unserer Nachfolge eine echte Herzenssache. Ein Herz für unsere Nächsten. Amen.